24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Zu Gast im Podcast 24/7 ist Professorin Dr. Stefanie Horner. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen. Frau Professorin Horner, ich habe zu Beginn die Frage bzw. die Bitte, wenn Sie einen Satz vollenden könnten. Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, erzähle ich?
Erzähle ich über die Art und Weise, wie wir Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen behandeln, wie ich auch ein großes Interesse habe, mehr herauszufinden über die Grundlagen von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Krankheiten, Störungsbildern und wie ich dieses Wissen auch gern an die Studierenden vermitteln möchte.
Mhm. Okay, da steckt schon die gesamte Komplexität Ihres Berufes drin und Ihrer Funktion. Sie sind die Klinikdirektorin und Universitätsprofessorin für psychiatrische und psychosomatische Kinder- und Jugendmedizin. Ist das so?
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie so. Wäre die richtige Bezeichnung.
So ist die Bezeichnung, richtig. Vielen Dank. So, und da müssen wir jetzt mal sozusagen irgendwo anfangen und schauen, wo es uns hinführt. Wie muss ich mir das vorstellen? Denn was sind so die Bilder, die Störungen, die Themen, denen Sie begegnen?
Oh, das sind ganz verschiedene und ganz diverse, was ja die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch so interessant macht. Also es sind nie zwei Patientinnen oder Patienten, die sich mit genau der gleichen Geschichte, mit genau den gleichen Beschwerden präsentieren. Also es ist sehr unterschiedlich natürlich, je nach Kind oder Jugendlichen, der da vor uns steht oder sitzt. Grundsätzlich gibt's schon natürlich Kategorien, in die wir die Störungsbilder einteilen. Bei den jüngeren Kindern sind das oft Verhaltensstörungen, also Auffälligkeiten im Sozialverhalten. ADHS beispielsweise ist ja was sehr bekannt ist als Diagnose. Es sind aber auch Angststörungen oder depressive, emotionale Störungen im Kindesalter. Also viel, was sich im Verhalten äußert. Bei den Jugendlichen wird es dann eher ähnlich den Störungsbildern bei Erwachsenen. Also da gibt es viele Jugendliche mit depressiven Störungen im weitesten Sinn, mit Angststörungen, mit Zwangsstörungen, die aber auch schon im Kindesalter auftreten können, mit Substanzkonsumstörungen, natürlich Essstörungen, vereinzelt Psychosen oder bipolare Störungen.
Wenn Sie von Kindesalter reden, kann man so ein bisschen sagen, ab wann behandeln Sie Kinder? Ab welchem Alter? Also bis 18 in der Regel?
Genau, bis 18 in der Regel. An sich können wir schon vom frühen Kindesalter, vom Säuglingalter an behandeln, bei Fütterstörungen beispielsweise. Mhm. Das tun wir selten stationär oder teilstationär, sondern stationär, teilstationär fängt so ungefähr mit 5 oder 6 Jahren an.
Und das ist jetzt interessant, weil ich das so noch nie auf dem Schirm hatte, Thema Fütterstörung. Das heißt, da gibt es Säuglinge, Kleinkinder, die partout nicht essen wollen.
Genau, zum Beispiel.
Und da würde ich ja jetzt erstmal wahrscheinlich ein Organ Ursache vermuten, weil das eine psychische Störung würde ich da noch gar nicht vermuten, aber gibt es die sozusagen in diesem Zusammenhang schon?
Die gibt es als Diagnosen, genau, auch bei den sehr kleinen Kindern, aber man muss natürlich immer organische Grundlagen untersuchen und ausschließen, dass es eine organische Ursache hat, aber ja, da gibt es natürlich kleine Kinder, bei denen man das nicht findet, keine organische Ursache, und dann arbeitet man da aber viel mit den Eltern. Also da ist gar nicht so die kindzentrierte Arbeit im Vordergrund, sondern eben mit den Dyaden, sagt man, also mit den Paaren von Eltern und Kindern arbeitet man da zusammen verhaltenstherapeutisch und geht das so an.
Gehört das Thema Dyaden, sprich die Arbeit mit dem System, was den Patient, die Patientin umgibt, immer grundsätzlich dazu, oder gibt es auch Punkte, wo das eigentlich getrennt ist?
Es gibt Einzelfälle, wo die Jugendliche oder der Jugendliche zum Beispiel sagt, ich möchte mit meinen Eltern nichts zu tun haben, dann würden wir das nicht gegen den Willen des Betroffenen machen, aber trotzdem mit den Eltern sprechen, sofern sie sorgeberechtigt sind. Also ja, aber in der Regel ist immer die Elternarbeit mit dabei, haben wir auch manchmal Großeltern, haben manchmal Geschwister, haben Vormünder, manchmal kommt auch die Tante dazu, weil das Kind vor allem von ihr versorgt wird. Also das ganze System, wer da eben dranhängt, wird von uns mit beachtet.
So ganz spontan stellen Sie eigentlich an vielen Stellen oder an manchen Stellen auch mal fest, wenn das System anders wäre, würde es dem Kind wäre es vielleicht so gar nicht behandlungswürdig? Also verstehen Sie,
was ja,
ich wirklich mich präzise ja, genug aus?
Ja, es ist natürlich immer
behandeln Sie die richtigen?
Genau, gute Frage. Das fragen wir uns tatsächlich manchmal. Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, woher kommt eine gewisse Verhaltensauffälligkeit oder Störung. Also wir können nie sicher sagen, wie die Situation wäre, wenn das Kind in einer anderen Familie beispielsweise aufgewachsen wäre oder in einer Institution statt in der Familie. Das lässt sich natürlich so im Nachhinein schwer sagen. Aber es gibt schon Situationen, wo wir zumindest den Eindruck haben, dass ein Wechsel des Aufenthaltsorts, des Wohnorts entscheidend ist dafür, dass es dem Kind oder Jugendlichen überhaupt besser gehen kann. Mhm. Das schon. Also eher in die Richtung zukunftsorientiert, was kann helfen, damit die Gesamtsituation besser wird und nicht nur ein Symptom behandelt werden kann. Wir schauen selten, was genau wer der Schuldige ist oder wie das System genau da defizitär ist, weil das ja auch oft nicht weiterhilft in der Situation, sondern eher zukunftsorientiert, was ist nötig, was braucht derjenige, um wieder besser zurechtzukommen im Leben.
Jetzt ist ja eins Ihrer Forschungsschwerpunkte und Schwerpunktthemen das Thema Essstörung, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Können Sie da mal ein bisschen erzählen, was bedeutet das aus Ihrem Blick, was ist das für ein Phänomen und
Essstörungen sind an sich ein sehr breites Phänomen. Also was sehr bekannt ist oft oder auch in der Presse zu lesen ist, beispielsweise ist die Anorexia nervosa, also die Magersucht, und die Bulimia nervosa, die Essbrechsucht auf Deutsch. Das sind so die bekanntesten Essstörungen, aber Auffälligkeiten im Essverhalten oder im Körperbild gehen ja weit drüber hinaus. Also man weiß, dass sehr viele Jugendliche, ungefähr über 20% der Mädchen, ein bisschen weniger Jungs, unzufrieden sind mit ihrem Körper und durch Störungen des Körpers eben auffallen schon, so dass es keine diagnostizierte Essstörung ist, aber trotzdem ein Leidensdruck da ist. Also Essstörungssymptomatik würden wir dann sagen, also Auffälligkeiten, die aber nicht gleich störungsrelevant sind, liegen bei ungefähr 20% aller Jugendlichen vor. Also ist es insgesamt ein Thema, das viele betrifft. Ich habe mich in meiner Forschung mit den Grundlagen von Essstörungen beschäftigt. Da gibt es Phänomene, die zuerst mal für jemanden, der nicht an einer Essstörung leidet, unerklärlich sind. Zum Beispiel dieses Phänomen des gestörten Körperbilds. Man sieht sich viel zu dick, viel zu übergewichtig, viel zu hässlich, und das entspricht nicht den objektiven Tatsachen. Also wenn man das Gewicht und die Größe misst, dann sind die Betroffenen im Untergewicht beispielsweise und fühlen sich aber trotzdem selber viel zu dick. Und wie diese Wahrnehmungs- und Empfindungsverzerrung zustande kommt, damit habe ich mich in meinen Forschungen beschäftigt, also mit dem Körperbild auf der einen Seite und dem Essverhalten auf der anderen Seite. Also wie schätzen beispielsweise Jugendliche mit Essstörung und ohne Essstörung Portionsgrößen ein? Wie reagieren sie, wenn sie Bilder von Essen sehen? Wie reagiert das Gehirn, wenn sie hochkalorische Dinge essen, zum Beispiel Chips? Haben wir untersucht im MRT, wie da die Hirnreaktionen sind. Also so die Grundlagen auf der einen Seite von Essstörungen haben mich beschäftigt, aber schon auch, wie kann man diese Themen angehen. Mhm. Also wie kann man am Körperbild arbeiten, zum Beispiel durch Konfrontation mit dem eigenen Körper, oder wie kann man am Essen arbeiten, wie kann man sich wohler fühlen mit sich, mit seinem Körper, mit dem, was man zu sich nimmt.
Sind Essstörungen in diesem ganzen Spektrum eigentlich eine Störung oder eine Krankheit, einer Ausdruck auch einer sehr wohlhabenden Gesellschaft? Oder kann man das so nicht sagen? Also es fallen einem natürlich lauter Korrelationen ein, was an Idealbildern hängen könnten. Oder ist es ein weltweites Phänomen, wobei auch das Thema verzerrte Körperbilder gibt, weil in einer ärmeren Gesellschaft oder wo sozusagen das Überleben die Nahrung eine tägliche Frage des Überlebens ist, wird es andere Themen geben. Aber ich frage mich, ob es da auch verzerrte Körperbilder etc. gibt oder ob es das da eigentlich gar nicht vorkommt.
Doch, schon zum Teil. Also das ist eine Tendenz, die man erkennen kann in Studien. Wie immer ist die Studienlage nicht so ausführlich, dass man das ganz abschließend bewerten könnte. Aber die Tendenz ist schon, dass Gesellschaften, in denen Medien beispielsweise eine große Rolle spielen oder eben solche vermittelten Körperideale, dass da Jugendliche schon eher von Essstörungen betroffen sind. Aber es ist ein weltweites Phänomen, gerade heutzutage inzwischen, wo auch Medien beispielsweise überall verbreitet sind und auch diese früher eher westlich genannten Schönheitsideale doch auch über alle Gesellschaften präsent sind, sind die Essstörungen schon ein weltweites Phänomen nahezu, kann man sagen.
Und ist es vielleicht auch ein viel älteres Phänomen, als ich mir vorstellen würde? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher so im medialen Zeitalter nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat, auch in den letzten Jahren? Oder ist es vielleicht auch schon ein jahrhundertealtes Phänomen?
Ja, es ist grundsätzlich, sind Einzelfälle von Patienten mit Essstörungen schon über Jahrhunderte beschrieben worden. Genau, da gibt es berühmte Persönlichkeiten. Franz Kafka zum Beispiel wurde mal nachgesagt, er hätte eine Essstörung. Sissi, Kaiserin.
Wahrscheinlich Sissi. Nicht nur diese.
Ja,
aber
genau.
Thema.
Also da gibt es sicher mehrere Themen auch, aber es sind eben Fälle von Patienten mit Essstörungen schon beschrieben, aber eher als Einzelfälle und ohne, dass es auch so genannt wurde früher. Natürlich sind wir heutzutage viel hellhöriger und können das besser einordnen und beschreiben und diagnostizieren.
Und gibt die Forschung da eine klare, zahlenmäßig her, eine Korrelation zwischen dem Thema Social Media, mediale Idealisierung auch eines Körperbildes etc.? Oder ist das eher so das, was ich jetzt in meinem laienhaften Verstand fantasiere und Sie sagen, die Zahlen sagen eigentlich was anderes?
Nein, also eine Fantasie würde ich es auf keinen Fall nennen. Das ist auf jeden Fall was, was bekannt ist, dass Social Media oder eben gerade die Vermittlung von unrealistischen Schönheitsidealen in den Medien die Körperunzufriedenheit zumindest steigern. Das ist ja was, was man direkt abfragen kann. Jugendliche oder auch Erwachsene, wie fühlst du dich, bevor und nachdem du da diese Bilder gesehen hast? Also das sind so kurzfristige Phänomene, dass die Selbstunsicherheit steigt, die Unzufriedenheit mit sich, die man tatsächlich in Studien herausfinden kann. Was man leider, würden wir uns mehr wünschen, wieder nicht herausfinden kann, ist natürlich, was ist die Ursache? Warum entwickelt genau diese Jugendliche oder diese Frau eine Essstörung? Da weiß man natürlich nie genau, was der entscheidende Faktor ist, weil die Essstörungen, wie alle psychischen Störungen, multifaktoriell bedingt sind. Also da spielen familiäre Dinge oft eine Rolle. Da spielt das restliche soziale Umfeld eine Rolle. Vielleicht eine genetische Prädisposition, die schon vorliegt, oder Persönlichkeitsfaktoren, also Menschen, die schon immer sehr perfektionistisch waren oder die schon immer sehr unzufrieden mit sich selbst waren, haben ein höheres Risiko, eine Essstörung zu entwickeln, auch wenn sie vielleicht genau die gleichen Medienbilder wie auch andere Personen sehen. Also die Grundfrage ist immer, was macht jemanden anfällig dafür, für diese Einflüsse? Aber dass die Einflüsse eine Rolle spielen auf die Art, wie man sich selber wahrnimmt und auch im Vergleich zu anderen wahrnimmt, das ist sicher der Fall.
Das heißt ja im Umkehrschluss, was auch logisch ist, nicht jeder, der sozusagen Social Media und Ideale konsumiert, ist gleich anfällig, muss gleich automatisch in einer Essstörung landen.
Genau.
Heißt ja aber andersrum, was erleben Sie denn, was stärkt denn Menschen in ihrem Selbstbild oder in einer korrekten Körperwahrnahme?
Mhm.
Ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht, das muss ich sagen, weil das niemand sieht, wenn ich es
höre. Genau. Ja, also das ist schon ein sehr ressourcenorientierter Ansatz, nachdem Sie da fragen. Grundsätzlich ist es gut, ein gesundes, gut ausgebildetes Selbstwertgefühl zu haben, was natürlich auch wieder auf Erfahrungen gründet, die man in seiner früheren Kindheit oder in seiner Jugend gemacht hat. Also ein wohlwollendes Elternhaus oder Umfeld, der richtige, sage ich jetzt auch in Anführungszeichen, Freundeskreis kann da dazu beitragen, dass man eben sich nicht so sehr auf seine Defizite oder nicht so sehr auf die körperliche Erscheinung fokussiert, sondern eben eher auf andere Themen, zum Beispiel Hobbys, zum Beispiel auch Schule, wo man vielleicht dann Erfolge hat und darauf auch sein Selbstwertgefühl zum Teil gründen kann. Oder dass man eben schon als kleines Kind auch die Einstellung vermittelt bekommt, idealerweise, du bist richtig so, wie du bist und du bist ein wertvoller Mensch, egal wie du aussiehst, egal auch zum Teil, was du schaffst im Leben, was du erlangen kannst an Erfolgen. Also so ein anerzogenes Selbstwertgefühl gibt's auf jeden Fall auf einer Seite, aber schon auch die Einstellungs- und Bewertungsmuster sind natürlich wichtig in diesem Moment. Also wo lege ich meine Aufmerksamkeit hin? Dann gibt's auch da Einflüsse der Medien. Es gibt nicht nur schädliche, sondern auch positive Einflüsse der sozialen Medien. Manchmal glaubt man's nicht, aber es gibt auch sehr selbstwertsteigernde
Seiten. Ja, man kann ja einen Podcast hören, das ist ja immer gut.
Zum Beispiel,
also so
genau.
Und da wertvollen
gibt's,
Podcast,
und da die gibt's 24. auch Podcasts, die einen sehr bestärken auf jeden Fall in dem, was man tut oder in seinen Ansichten. Und da gibt's eben solche Phänomene auch auf Instagram oder auf TikTok, so schädlich das auch oft ist. ist, aber Seiten, die einem eben mehr zu mehr Selbstwertgefühl indirekt verhelfen können, indem sie auch ressourcenorientiert sind, indem sie auch zum Beispiel Körperbilder, die jetzt nicht dem Ideal entsprechen, Body Positivity oder Body Neutrality sind da Beispiele, vermitteln, die eben dazu führen, dass man da sich trotzdem wohlfühlt, obwohl man vielleicht nicht eins zu eins dem Idealbild entspricht.
Ich habe gelesen und hier auch im Klinikumfeld gehört, dass das Thema Essstörung nochmal zugenommen hat im Zuge der Isolation von Jugendlichen durch die Pandemie. Können Sie das bestätigen? Ist das etwas, was Sie auch so erlebt haben?
Ja.
Und was ist der Teil daran? Was hat Sie, ja?
Gute Frage. Wenn die schon beantwortet wäre, wären wir froh und hätten nochmal eine Erkenntnis dazu gewonnen. Also, dass es so ist, ist tatsächlich der Fall. Also, das konnte man auch an Krankenkassendaten nachweisen. Oder wir haben auch in der Klinik die Erfahrung gemacht, dass mehr Jugendliche sich vorstellen mit Essstörungen eben 2020, 2021. Da gab es einen richtigen Boom, wenn man das so nennen darf, an Jugendlichen, die eine Essstörung entwickelt haben. Gerade auch die Zahlen der Anorexie Nervosa, also der klassischen Magersucht, haben deutlich zugenommen. Was es war, ja, dazu gibt es viele Untersuchungen auch. Man ist sich auch da natürlich nie ganz sicher. Also was Faktoren waren sicher, sind der Verlust an Struktur für die Jugendlichen, also die bisher gewohnten Dinge wie der regelmäßige Schulbesuch, die regelmäßige Ausübung von Hobbys, vielleicht von Sportarten sind weggefallen. Dadurch ist bei vielen so eine Unsicherheit entstanden. Was darf ich jetzt überhaupt tun? Wie kann ich trotzdem fit bleiben zum Beispiel, wo dann wieder das Sportthema reinkommt. Manche haben dann exzessiv Workouts betrieben, auch vielleicht nochmal befeuert durch die sozialen Medien oder die Medien allgemein, die da so Workouts viel propagiert haben. Dann hat man sich natürlich mehr mit den sozialen Medien und mit Bildern, die einem da vermittelt werden, beschäftigt, weil man einfach weniger unterwegs war und mehr Zeit zu Hause und am Bildschirm und am Handy verbracht hat. Das sind sicher Faktoren und natürlich auch die allgemeine Unsicherheit, die geherrscht hat während der Corona-Pandemie. Essstörungen sind ja oft ein Mechanismus, um Kontrolle zu erlangen, ein Stück weit. Und die ist da weggefallen.
Als Vater frage ich mal, wie sage ich es meinem Kind richtig? Ich merke, ich habe Kinder zwischen 12 und 18. Und die 18-Jährige, die ist schon mal etwas weg, aber so eine Mischung aus, ich spüre eine Verantwortung, meinem Kind zu sagen, du ernährst dich ein bisschen zu ungesund, das geht so nicht, und einer Sorge, wie schaffe ich ihr es trotzdem zu vermitteln, dass sie so, wie sie ist, gut ist.
Sie sprechen jetzt eher von Kindern, die zu ungesund, zu...
Also ich sag mal so, auch bei dem Thema Social Media, das Problem ist, also ich erlebe als Eltern natürlich, also man kann ja Regeln setzen, man kann Dinge absprechen und wir wissen, man bemüht sich. Aber ich finde, es ist schon eine Herausforderung unserer Zeit, weil entweder wagt man die totale Begrenzung und sagt, es gibt gar nichts. Ansonsten sind sie auch sozusagen von der Schule bis nach Hause liegt ein McDonald's und ein Subway. Und ich finde, es gehört auch dazu, Dinge zu tun, die Eltern nicht mitbekommen und wissen. So. Aber man muss es ja ins Gespräch bringen. Wie gelingt das?
Das ist schon mal ein guter Ansatz, ins Gespräch bringen. Die totale Kontrolle, wie haben Sie es genannt?
Entweder die totale Abgrenzung. Ich kann ja Social Media und so weiter verbieten und sagen, das gibt es nicht. Da bist du von diesen Einflüssen frei. Aber das funktioniert auch nicht, weil bei irgendwelchen Freunden sieht man immer.
Genau, und ab einem gewissen Alter.
Und ich nehme an, wenn ich mein Kind einsperre, muss die auch irgendwann zu Ihnen.
Genau. Genau, das wollte ich gerade vorsichtig andeuten. Ab einem gewissen Alter ist die totale Kontrolle nicht mehr sinnvoll und nicht entwicklungsfördernd. Da ist ja eine gewisse Autonomie. Ja,
aber Sie verstehen meine Ambivalenz, die ich zum Ausdruck bringen will, mal als Vater sozusagen. Was raten Sie mir?
Absolut. Ich rate zum goldenen Mittelweg zum einen, also nicht die totale Kontrolle auszuüben, natürlich, aber doch den Überblick zu behalten, was das Kind so ungefähr tut. Und da ist es aber bei Jugendlichen essentiell, im Gespräch zu bleiben, weil man ja doch nicht mehr überall dabei ist zum Glück und nicht mehr so viel mitbekommt, wie das eben noch bei kleinen Kindern der Fall ist. Also ich rate auf jeden Fall als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Das, denke ich, ist was Sie sowieso tun, als Vater genauso wie im Podcast. Und da eben immer wieder Angebote zu machen, immer wieder zu fragen, auch schon mal an Stellen, die einem seltsam vorkommen, nachzufragen. gerade wenn es wirklich Dinge sind, die einem sehr große Sorgen bereiten, zum Beispiel wenn das Kind zu wenig isst, wenn man das Gefühl hat, die Jugendliche konsumiert irgendwelche Drogen, irgendwelche Substanzen, also dann würde ich auf jeden Fall nachfragen und das Gespräch anbieten, natürlich mit Sensibilität, wie Sie schon gesagt haben, also gerade wenn es um ungesunde Verhaltensweisen geht und wenn es um vielleicht auch Übergewicht beispielsweise geht, dann sehr sensibel mit dem Thema umgehen, aber doch eher die gesundheitlichen Aspekte betonen als die Figur und das Aussehen. Also das Körperbild sollte man als Eltern am besten möglichst wenig als Gesprächsthema aufbringen. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, aber gesundheitliche Sorgen, die man hat oder Sorgen um Krankheiten, um Essverhalten, um Drogen, Substanzkonsum, die auf jeden Fall ansprechen.
Mhm. Ich gehe mal an dieser Stelle ein bisschen vom Fachlichen weg, mhm, und ich gebe Ihnen noch mal einen Satz zum Vervollständigen. Mhm. In der Schule war ich Außenseiter, Streber, bei allen beliebt, ein stilles Wasser, oder?
Oder irgendwas dazwischen vielleicht. Also ich hatte gute Noten, würde mich aber nicht als Streberin bezeichnen. Also ich hatte immer noch den Ausgleich zwischen Freizeit und Schule gut hinbekommen und hatte Freunde. Ja, also eine Außenseiterin war ich nicht.
Okay. Man ahnt an Ihrem Dialekt, dass Sie aus dem Fränkischen kommen.
Ja.
Also ich ahne es nicht nur, ich weiß es. Ja. Das ist Ihre Heimat. Und ich habe, glaube ich, auch, wir sprachen da bei Ihrer Einführung drüber, Sie sind auch in Erlangen, wenn ich es richtig weiß, aufgewachsen? Oder?
Nein, in Schwabach, bei Schwabach, das ist ganz in der Nähe von Erlangen,
ja,
aber auch in
Frankfurt. Haben dann aber dort studiert,
genau, in Erlangen,
und sind dort ihren medizinischen Weg gegangen. Das ist ja
zum größten Teil.
Ja. Wie sind Sie es geworden? Was hat Sie fasziniert an der Medizin? War das ein Weg, der früh klar war, oder haben Sie gesagt, ach, das probiere ich mal und meine Noten waren auch so gut, dass ich das machen konnte?
Das zum einen, aber ich bin immer geschwankt zwischen Medizin und Psychologie als Studienfächer, und da bin ich ja jetzt auch irgendwie gelandet in diesem Zwischenbereich. Also mich hat beides interessiert tatsächlich. Dann habe ich mich für Medizin entschieden, aber immer auch psychologische Veranstaltungen besucht, mich mit solchen Themen beschäftigt, Psychotherapie, da mich schon früh interessiert, habe auch meine Praktika dann in dem Bereich gemacht, zum Beispiel in München an der LMU oder in Kanada eine Formulatur bei einer sehr faszinierenden Kinder- und Jugendpsychiaterin, die dort eine Praxis hatte und sich in der Friedensarbeit auch engagiert hatte. Also das hat mich dann nochmal dem Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie näher gebracht, und so hat mich das schon mein ganzes Studium begleitet, und dann wurde das auch das Fachgebiet letztendlich, wo ich mich spezialisiert habe.
Das heißt, Sie haben ja zwischen der Psychologie und der Medizin, wenn ich das so richtig deute, einen ganz guten Mittelweg gefunden.
Ja.
Ich frage mich bei dieser Arbeit, ich will keine Arbeit herabsetzen, es hat alles seine Herausforderungen, aber diese Form der Beziehungsarbeit, und das ist es ja, also es ist, steht ja unter Ihren Leitprinzipien auch das Thema Gegenseitigkeit, das ist ein wichtiges Leitprinzip in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist es an vielen Stellen, und ich deute das so, wie es geht, natürlich auch um das Einverständnis, das Mitwirken der Patientin und so weiter, davon hängt ja ganz viel ab. Ist es nicht eine wahnsinnig anstrengende Arbeit?
Ja, zum Teil, wobei das natürlich, je länger man die Arbeit macht, desto mehr gewöhnt man sich auch an die herausfordernden Situationen. Aber genau, es gibt immer ein Spannungsfeld zwischen, wie Sie sagen, Teilhabe und Freiwilligkeit, und aber auch Situationen, wo die Freiwilligkeit nicht gegeben ist oder Mitwirkung der Jugendlichen. Also es gibt immer ethische und juristische Spannungsfelder in unserem Beruf, und das macht es natürlich manchmal sehr herausfordernd, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, falls es die überhaupt gibt. Und der zweite Aspekt ist die Beziehungsarbeit, wie Sie schon gesagt haben, also die Beziehung nicht nur zu den Kindern und Jugendlichen selber, wo es auch natürlich immer wieder mal Spannungen gibt, sondern auch zum gesamten Umfeld. Also auch Eltern, die zum Teil zerstritten sind. Dann zum Teil gibt es noch das Jugendamt, eine Wohneinrichtung beispielsweise. Die Schule gibt es auch noch. Also es gibt ein ganz weites Umfeld, mit dem man auch immer kommunizieren muss und das auch manchmal sehr herausfordernd ist, weil sich nicht alle einig sind. Also insofern ist viel, wirklich ein großer Teil unserer Arbeit, Kommunikation und Verständigung zwischen den verschiedenen Akteuren, und das macht es herausfordernd, aber auch interessant.
Und ethische und juristische Themen, meinen Sie, also dass Sie auch Dinge aushalten müssen, die Sie nicht ändern können?
Ja, und dass in Einzelfällen eben auch sich alle Beteiligten uneins sind, ob eine Behandlung stattfinden soll oder nicht. Also es gibt Fälle, wo eben Kinder und Jugendliche sich nicht in Behandlung begeben wollen und die Eltern eben das zum Beispiel schon wünschen, weil der oder die Jugendliche selbst oder fremdgefährdend sind. Also es gibt Einzelfälle, wo wir wirklich uns überlegen müssen, ist eine Behandlung möglich oder auch erforderlich gegen den Willen des oder der Betroffenen. Wir müssen dann immer das Gericht fragen, das Familiengericht. Ja. Also wir entscheiden das nicht selbst, sondern das Gericht entscheidet das für uns. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo eben auch in so geringem Ausmaß wie möglich, aber eben doch manchmal Zwang nötig ist. Und das sind natürlich herausfordernde Situationen.
Die Kehrseite der Herausforderung ist ja, oder die andere Seite ist ja die Ohnmacht, die man verspüren kann, wenn man nicht so wirksam sein kann, wie man will. Wie geht's, wie gehen Sie damit um?
Das ist was man erstmal lernen muss im Laufe des Berufslebens. Also man kommt ja doch als junge Ärztin mit ganz viel Elan und Enthusiasmus in die Klinik und denkt, ja, ich kann heilen. Und dass das eben gerade in den psychiatrischen Fächern oft nicht der Fall ist, dass man die Symptome, die Beschwerden völlig, also dass die nicht mehr vorhanden sind am Ende einer Behandlung, dass man die völlig wegbekommt durch seine Therapie, so gut sie auch sein muss, das ist leider selten der Fall. Aber da lernt man recht schnell in dem Beruf, dass eben das, was wir leisten können, ist, dass es den Patienten doch ein Stück weit besser geht nach einer Behandlung und dass sie besser umgehen können mit herausfordernden Situationen oder mit den täglichen Anforderungen auch. Hm. Dass sie vielleicht auch nach einer Zeit nochmal eine Behandlung brauchen, aber zumindest diese kleinen Schritte, die man da schon erreichen kann, die sind dann oft auch schon ein Erfolgserlebnis, sowohl für die Jugendlichen als auch für uns als Behandler natürlich. Mhm.
Gilt es für die Medizin allgemein, dass in der Ausbildung so dieses, nicht vielleicht nicht so ausgesprochen, aber eigentlich so dieser Gedanke vermittelt wird, wir machen gesund, wir heilen und dann stellen wir ja fest, die Realität in der Klinik ist ja doch eine andere. Das ist ja nicht schlimm, dass es nicht so ist, aber dass man einfach feststellt, also wir freuen uns über jeden, der hier gesund rausgeht, aber es ist ja doch zu einem ganz großen Teil, wir begleiten chronische Erkrankungen und versuchen Menschen ein so autonomes Leben wie möglich zu ermöglichen.
Ja.
Und auch diese Wahrheit nicht zu verschweigen, das ist jetzt in Kinder- und Jugendpsychiatrie vielleicht seltener, aber in anderen Fächern, wo wir das Sterben begleiten. Mhm. Ja. Ist das so oder sagen Sie, na, das ist ein bisschen verkürzt, das ist schon im Studium auch klar, dass wir jetzt nicht nur heilen?
Mein Studium ist ja jetzt schon eine Weile her, deswegen muss ich da nochmal überlegen. Also was im Studium vermittelt wird, ist ja zum Teil schon recht mechanistisch. Also es gibt das Krankheitsbild, man lernt, wie das entsteht, wie es sich äußert und wie es dann behandelt wird. Also das Phänomen gibt's natürlich, dass das alles in dem Moment, wo man es hört, sehr logisch klingt und auch sehr erfolgsversprechend. Und diese Aspekte sicher zu wenig diskutiert werden im Studium. Also gerade die ethischen Aspekte und gerade auch der Umgang mit eben diesen Erfahrungen, die man dann macht, nicht heilen und nicht vollständig helfen zu können. Ja, nach meiner Erinnerung kommt es zu kurz im Studium und wäre es auf jeden Fall wünschenswert, das mehr zu diskutieren. Ja, im Beruf lernt man es dann oft sehr schnell, dass das so ist.
Jetzt waren Sie ja bis vor nicht allzu langer Zeit geschäftsführende Oberärztin in Erlangen und haben dann den Schritt genommen zu sagen, ach, ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter. Mhm. Das Fränkische, das lasse ich jetzt hinter mir. Tausche das mit Ostwestfalen. Was hat Sie gereizt, auch an der Aufgabe Universitätsprofessuren, Klinikdirektoren?
Also zuerst mal die Ostwestfalen und die Franken werden oft als sehr ähnlich beschrieben vom Verhalten und vom Charakter. Also insofern könnte man sagen, ich bin gar nicht so weit weggegangen. Aber im Ernst, also mich hat auf jeden Fall die neue Aufgabe gereizt, da auch nochmal gestaltender tätig zu sein als bisher. Also wirklich die Klinik weiterzuentwickeln hier, was ein großes Ziel ist von uns allen, die wir in der Klinik arbeiten. Ich hatte gleich bei meinem ersten Besuch hier einen sehr guten Eindruck vom Team, das hier eben schon arbeitet und die Klinik die ganze Zeit hier geführt hat, auch als kein Chefarzt eben offiziell berufen war. und hat mir gleich sehr gut gefallen, auch hier in Bethel, das evangelische Klinikum Bethel. Also das war das Umfeld, das mir auf jeden Fall gefallen hat, aber auch andererseits die universitäre Aufgabe. Also ich habe schon seit Beginn meiner Tätigkeit immer Forschung und Klinik parallel gemacht und finde das auch sehr spannend, wenn sich Forschungsfragen wirklich aus der Klinik entwickeln. Und insofern war das auch mein Wunsch, das weiterhin zu tun, also weiterhin forschend und auch in der Lehre tätig zu sein neben der klinischen Arbeit. Und da ist so eine Position natürlich die beste Basis, um dies zu tun und auch zu schauen, welche neuen Forschungsfragen interessieren mich und da auch die Mittel dann zu haben, die umsetzen zu können. Also das und eben auch die persönliche Weiterentwicklung und auch mal an einem anderen Ort als Franken tätig zu sein.
Wie erleben Sie die Studierenden als Leute, die an dem Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie interessiert sind? Oder sind Sie eher so ein Fach, wo Sie sagen müssen, oh, wir müssen noch ein bisschen Werbung machen für die Schönheit unseres Faches, bei allem, was daran herausfordernd ist?
Ja, beides sicherlich. Ich hatte jetzt noch nicht so viele Lehrveranstaltungen hier in Bielefeld. In Erlangen waren die meisten Lehrveranstaltungen freiwillig tatsächlich. Und diejenigen Studierenden, die da gekommen sind, die waren sehr interessiert und sehr engagiert und wollten über das Fachgebiet lernen und haben das auch als zukünftige Tätigkeit auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt, was schon mal viel wert ist, weil viele Studierenden doch tatsächlich, wie Sie sagen, eher das als kleines Fach, das nicht so zentral im Studium ist, oft auch übersehen. Also insofern, ja, wir wollen Werbung machen für unser Fachgebiet. Es gibt einen Ärztemangel, sowohl im Assistenzärztinnen, aber auch vor allem im Fachärztinnenbereich. Und deswegen wünschen wir uns schon, mehr präsent zu sein bei den Studierenden und doch für unser tolles und interessantes Fachgebiet zu werben.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich auf die Aufgabe gefreut, um auch gestalten zu können. Das ist ja völlig klar, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, nicht nur das abspulen will, was eh schon da ist. Wo sehen Sie die Gestaltungspotenziale? Was haben Sie für eine Vision für diese Kinder- und Jugendpsychiatrie? Was wird sich mit Ihnen entwickeln?
Das kann ich natürlich noch nicht so genau sagen, weil es nicht nur von mir abhängt, sondern auch von äußeren Faktoren.
Wir sind unter uns, Sie können mal frei fantasieren.
Ja, also zum einen hängt es natürlich auch von den Räumlichkeiten ab, von den Gebäuden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Platz hätten als Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also wir haben gute Möglichkeiten. Wir haben viele Anfragen. Natürlich hier in Bielefeld ist auch die Versorgung durch die Niedergelassenen nicht so, dass man da schnell einen Platz kriegt. Insofern ist der Bedarf da, sowohl ambulant als auch stationär oder teilstationär zu wachsen. Wenn wir da die Möglichkeit haben, dann wünsche ich mir, viele Dinge als teilstationäre Angebote auch durchführen zu können. Also da das Behandlungsspektrum zu erweitern oder eher ein bisschen zu verschieben und ein bisschen mehr wegzukommen von den rein vollstationären Therapien, sondern auch sehr das Umfeld eben schon von Beginn der Behandlung an integrieren zu können. Und hier wünsche ich mir auch Schwerpunkte zu setzen, zum einen im Bereich Essstörungen, zum anderen im Bereich Traumafolgestörungen beispielsweise. Dann gibt es viele spannende Kooperationen mit der Erwachsenenpsychiatrie im Transitionsbereich, mit der Kinderklinik im Bereich Essstörungen und somatoforme Störungen beispielsweise. Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Einheiten, besser gesagt, das ist was, wo der Bedarf auf jeden Fall da ist. Also bestimmte Schwerpunkte, die man noch mal gezielter ausbauen könnte, sowohl ambulant als auch stationär und teilstationär und da eben so weiter zu wachsen und mehr Richtung niedrigschwelligere Angebote wie ambulante oder teilstationäre Versorgungsmöglichkeiten, wo man noch mehr das Umfeld einbinden kann, wo man vielleicht den Schulbesuch weiterführen kann oder wo die Jugendlichen weiter in Wohngruppen, in Jugendhilfeeinrichtungen wohnen können und trotzdem die Behandlung bekommen.
Es klingt nach, das wird mir jetzt nochmal gerade so klar, dass Ihr Arbeitsgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich eine Arbeit irgendwie mitten im Leben dieser jungen Menschen ist. Also das ist gar nicht so, also auch wenn die in der Klinik eine gewisse Zeit sind und dadurch abgesondert, aber Sie zeichnen ja gerade so ein visionäres Bild von so einer teilstationären Behandlung, wo man sagen kann, es ist eine gute Symbiose in diesem Umfeld, wo sie auch hin zurück sollen und müssen, gut zurechtzukommen. Und wenn es gut geht, dann eine glückliche Zukunft, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet, zu gestalten. Frau Hornder, zum Schluss aller guten Dinge sind drei. Ein Satz zum Vollenden. Hätte ich viel Zeit, würde ich zunächst.
Das ist wirklich schwierig, weil die Frage ist, ob die Zeit beruflich oder privat.
Sie haben die privat. Wir entscheiden uns. Sie haben die privat.
Ach so, privat.
Sie haben jetzt nichts mehr zu arbeiten. Sie dürfen
das ist
frei
ein,
entscheiden.
Schwer vorstellbarer Zustand. Aber wenn ich privat mehr Zeit hätte, würde ich die auf jeden Fall viel mit Menschen, die mir nahestehen, verbringen, mit der Familie, mit dem Partner und würde viel reisen und viel unternehmen, mir viele kulturelle Dinge anschauen beispielsweise und viele fremde Länder besuchen.
Okay. Frau Professorin Hornasch, ganz herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind und erzählt
gerne
haben über Ihre Arbeit und das, was Sie bei uns tun.
Mhm.
Vielen Dank.
Sehr gern. Vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.